Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Willkommen zur 21. Episode des literarischen Saloons. Man hat mir gerade das Wort erteilt und ich bin überrascht, dass Christian mir noch nicht in selbiges gefallen ist. Lieber Christian, in Berlin, bist du denn da?
Ich bin tatsächlich da und naja, na gut, ich habe meine, weiß ich nicht, 5000 Worte für heute schon durch, weil wir hatten ja gerade eben schon eine kleine Aufnahme. Und dazu kannst du aber jetzt gleich noch ein bisschen mehr sagen.
Genau, dazu sage ich jetzt mehr. Wir haben nämlich wirklich was ganz Tolles heute schon hinter uns und auch noch vor uns. Wir haben einen wunderbaren Kolleginnen-Podcast. Das ist sind die zwei von der Talkstelle, Vera Nentwich und Tamara Leonhardt, die deutlich nach uns mit ihrem Podcast angefangen haben, uns aber jetzt gerade schon rechts oder links oder von beiden Seiten wahrscheinlich überholen mit ihren Episoden, weil die beiden Damen nämlich wöchentlich kommen. Ja, und wir durften gerade in Episode 20 der zwei von der Talkstelle zu Gast sein und jetzt sind Tamara und Vera in unserer Episode 21 zu Besuch und ich hoffe, sie sind auch da. Hallo Tamara.
Hallo Karin.
Ha, du bist da.
Hallo Sehr Christian. Schön.
Hallo.
Vera, bist du auch da?
Ich bin auch da und höre voller Ehrfurcht zu und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass wir nur einmal die Woche kommen, aber du schreibst die erotischen.
Da geht jetzt schon wieder los. Wir wissen, warum wir das eh an unserem Podcast dran zu stehen haben, oder?
Genau. Wir sind immer voll. Habt ihr das auch eingestellt, explicit? Also wir haben es nicht wegen Sex, sondern nur wegen meiner Flucherei, weil das ist...
Nein, nein. Wir sind für alle Altersklassen verträglich. Also
ehrlich? Gut. Das also wird dann heute anders sein.
Ist ja eure Folge. Bei euch können wir die Sau rauslassen.
Jetzt packe ich alles aus.
Alles aus, was geht.
Genau. Habt ihr denn überhaupt Hosen an?
Lieber Christian, ich habe schon seit 2 Monaten keine mehr. Aber
ach, da war doch was.
Ich habe sogar einen Onesie an, einen Strampelanzug gerade. Wow. Das ist wahnsinnig sexy, wirklich.
Ein Cat-Suite? Also ich glaube, das wird ein erotischer Podcast heute.
Also wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr wissen, es ist also wirklich, also mit dem Ding könnte man sagen, werde ich nie wieder in meinem Leben Sex haben. Aber ich habe meinen Mann
vor. Das Problem ist, du kommst da nicht mehr raus, ne? Das ist einfach ein Thema.
So ungefähr.
Wobei, da muss ich ja mal die Story erzählen, als man noch durfte, im Modehaus war und mir ein neues Kleid zulegen wollte und feststellte, dass ich doch was zugelegt habe. Und diese Verkäuferin, die sagen immer nett, ja, da ist ja ihr Bäuchlein. Die sagt immer Bäuchlein. Ne? Obwohl das in meinen Gefilden sicherlich mehr als ein Bäuchlein ist. Aber vielleicht sollten sie mal in unsere Dessous-Abteilung gehen und sich einen Shaper zulegen.
Oh.
Liebe Damen, hat jemand von euch einen Shaper?
Ja, mehrere.
Wow, aber jetzt bin ich ja voll. Ne? Also ich hatte noch keinen. Ich wusste ja nicht, es gibt ja zwei Varianten. Ne? Diese Fachverkäuferin in der Dessous-Abteilung gesagt, zwei Varianten. Eine, die gehört unter der Brust auf. Mhm. So, ne? Und eine, das ist so ein Ganzkörperkondom, da ist so alles drin. Ne? So, ich habe jetzt so ein Teil, was unter der Brust aufhört. Das Problem ist, das Bäuchlein muss ja irgendwo hin. Das geht unter der Achsel raus. Ne? So. So. Ah, und ich finde ja schon gemein, da geht man mit so einem Bäuchlein in die Dessous-Abteilung und sagt schon die peinliche Größe. Und da sagen die, ein Shaper muss immer eine Nummer kleiner sein. So, also mein Shaper, ich erzähle das auch mal gerne bei meinen Kabarettauftritten auf der Bühne, wenn ich so den Shaper, ne, wie der so sitzt. Und vor allen Dingen, kriegst du den Shaper hinten so hoch, dass der nahtlos mit dem BH abschließt? Das ist unmöglich.
Nein, also es ist wirklich unmöglich. Und am allerschlimmsten sind die Dinger dann, wenn man, also angeblich sitzen die ja bombenfest und hin und her. Es ist keiner sitzt so bombenfest, dass er dich früher oder später dann anfängt runterzurollen. Und das Schlimmste ist, wenn die Dinger sich dann in die Taille zusammenzurren. Dann kriegt man nämlich einfach überhaupt keine Luft mehr. Außerdem quillt es dann also wirklich so unschön. Also man hat dann plötzlich Ausbuchtungen. Man hat Ausbuchtungen.
An Stellen.
Und wird dann ganz seltsam angeguckt. Also ich zieh das Zeug nicht mehr an. Also man muss mich jetzt so nehmen, wie ich bin.
Also ich hab's jetzt, ne, meine Mutter sagt immer ganz so in ihrem Slang, King, du brauchst ein Gummifoot. Ne? Die sagen immer, das ist ein Gummifoot. Und dann, so wenn ich dann schon mal auf der Bühne stehe und dann nachher so ein Video sehe und dann so die Röllchen denke, oh Gott, ne? Ist schwierig. Und vor allen Dingen, es ist immer ganz spannend, wenn man mit so einem Ding auf die Toilette muss. Da musst du dich halt komplett da rausschälen.
Ja, das dauert.
Ja, und dann, ich mache dann immer so ächzende Geräusche, bis ich dann wieder drin bin. Und dann gucken die, wenn ich da rauskomme, gucken immer alle so komisch.
Also das ist ja glatt was für Horst Evers. Mann. Oh, warte.
Ja, also es war jetzt nicht literarisch, aber kam mir gerade in den Sinn. Ja.
Das passt genau in unseren Saloon, ja.
Das ist voll
okay,
unser Niveau.
Ja, dann.
Deswegen habe ich ja vorhin in eurer Sendung, habe ich dich ja gefragt, ob du überhaupt schon einmal bei uns reingehört hast, weil das ist normalerweise ist das exakt unser Niveau.
Dann habe ich wahrscheinlich die eine Folge gehört, wo ihr über Literatur gesprochen habt.
Das,
ne?
Könnte durchaus passiert sein, ja, ja.
Ja, was war das denn für eine Folge? Haben wir denn schon echt mal ernsthaft über Literatur gesprochen? Nein, wir haben schon ein paar Mal, also wir haben schon auf jeden Fall, wir reden fast immer über Bücher. Also nicht nur, wir haben auch schon mal Sendungen gehabt, da haben wir überhaupt nicht über Bücher geredet.
Ja,
In unserer Fernsehepisode beispielsweise. Nein, aber wir haben ja uns tatsächlich, also zumindest theoretisch, haben wir uns vorgenommen, dass wir über gute und schlechte Bücher reden wollen. Das haben wir ja auch theoretisch bei euch gemacht, da mehr so von der Schreiberperspektive, wie man gute und schlechte Bücher schreibt. Wobei ich glaube, wir können einfach sagen, wir schreiben natürlich alle nur super Bücher.
Ne? Also, aber sowas von.
Und,
also da geht es mir ja wie Christian, Christian war es. Egal, wer es war. Mir geht es ja so, wenn ich meine Bücher mit Abstand wieder lese, ich finde meine Bücher immer toll.
Ne? Ja, das geht es mir auch immer. Ja, ich glaube, so geht es uns doch allen. Christian geht es so, mir geht es so und Tamara geht es doch bestimmt auch so, oder?
Ja, weitestgehend. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ne? Da könnte man jetzt nochmal überarbeiten, aber irgendwie ist die Liebe zu den Figuren dann doch größer.
Ja, macht Sinn.
Nö, also wenn das Buch einmal abgehakt ist, dann ist das abgehakt, dann ist das gut und fertig.
Das finde ich dann nämlich, also es gibt ja, ich habe ja ganz tolle Kolleginnen, die dann, also ich habe jetzt speziell eine direkt vor Augen, aber deren Namen werde ich nicht nennen, falls sie zuhört, du weißt, wen ich meine, dass ich dich meine. Nee, die ist zauberhaft und ich liebe ihre Bücher, aber sie ist jetzt schon wieder dabei, gefühlt zum dritten Mal, dass sie ihre komplette Backlist überarbeitet. Und dann, also auf so eine Idee käme ich gar nicht. Und dann Neuveröffentlichung und dann, oder so Bücher, ich meine, so meine ersten, die sind jetzt auch schon irgendwie da, die Verlagsfrist abgelaufen und ja, es ist jetzt, ich könnte es jetzt wieder, irgendwas könnte ich damit machen und dann denke ich mir, warum? Und dieses alte Zeug interessiert mich dann einfach auch gar nicht mehr. Ja, ich freue mich dran, wenn ich es mal wieder lese oder sowas, aber ich käme nicht auf die Idee, da nochmal dran zu überarbeiten und das dann wieder zu veröffentlichen und sowas, ganz komisch. Also das ist dann für mich abgeschlossen.
Also bei meinem allerersten Buch, das ich überhaupt mal so in Orbit geschickt habe, das habe ich, als ich dann später eine Lektorin hatte, habe ich es tatsächlich mit ihr nochmal überarbeitet, weil da war einfach noch was dran zu tun. Ich würde jetzt, also nicht unbedingt überarbeiten wollen, aber so noch so der Gedanke, so ein Buch neu rauszubringen, um einfach wieder neue Käufergeschichten für so ein älteres Buch zu kriegen, den finde ich reizvoll. Ich finde es so schade, dass so Bücher doch nach relativ kurzer Zeit in Vergessenheit geraten.
Ist schon so,
ja. Bei Verlagen ist es ja oft so, nach 3 Monaten, wenn es bis 3 Monaten sich genug gedreht hat, ist es vorbei, ist es raus.
Ne? Wobei, und da muss ich echt sagen, da hatte ich so eine schöne Begegnung auf der Buchmesse in Frankfurt. Da kam eine zu mir und hat gesagt, ich habe deinen Debütroman gelesen. Und das war zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre her. Und hat gesagt, das hat mir so gut gefallen. Ich könnte dir jetzt nach 1,5 Jahren noch genau jedes Detail der Handlung erzählen. Das ist so eine richtige Vielleserin.
Coole Sache.
Ich dachte, boah, das ist richtig geil.
Ich könnte ja nicht mal jedes Detail der Handlung aus meinem just abgeschlossenen letzten Roman wiedergeben, geschweige denn von meinem ersten Roman, geschweige denn von irgendeinem Buch, das ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Das finde ich ja krass.
Also es liegt bei euch daran, weil bei euch die Protagonisten immer komischen Unsinn machen. Ihr müsst die mehr in die Kandare nehmen.
Und du kannst einfach immer...
Ich habe jetzt mich vorbereitet natürlich, ne, und habe gedacht, okay, so, ich bin jetzt bei Literarischen Saloon, jetzt musst du auch mal ein bisschen hier, ne, ein bisschen Niveau und habe mal so geguckt in meinem Bücherstapel, welche Bücher sind denn die mir besonders gefallen haben, über welche würde ich gern reden, und ich muss sagen, das meiste sind... Bücher, die haben schon ein paar. Nee, die sowieso, aber so weit bin ich dann doch nicht. Nein, das meiste sind Bücher, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, echt. Ne? Ja. Und zumal ich auch gerne in die Bibliothek gehe und einfach da mal so mich anspringen lasse. Und da sind halt auch schon Werke, die stehen da schon seit 10 Jahren oder so. Ne? Und dann werde ich erst darauf aufmerksam, dass es sowas gibt. Und also ich finde schon, dass ältere Bücher es verdient haben. Und ich habe auch zum Beispiel überlegt, von meiner Biene-Hagen-Reihe, der erste Teil war jetzt 2014, das ist jetzt auch schon 6 Jahre her, mal zu sagen, okay, ich mache mal eine Neuauflage irgendwie, ne, so die ersten 2 Bände zusammen, um einfach nochmal einen neuen Schwung reinzubringen oder sowas. Also so wäre ja, ich jetzt schon das, interessant.
Das meinte ich aber auch gar nicht. Nee, ich meinte dann so grundlegende Überarbeitungen dann auch nochmal. Mhm. Also einfach eine Neuveröffentlichung, Wiederveröffentlichung, das finde ich jetzt auch nicht weiter abwegig, oder vielleicht auch ein neues Cover oder sowas, das hilft ja dann auch gerne mal.
Wobei die Sache einfach nur ein neues Cover finde ich dann schon fast, also es grenzt schon an Etikettenschwindel, finde ich. Weil es suggeriert förmlich und boah, das ist was Neues, der heiße Scheiß oder so. Und nee, das hatten wir doch schon mal. Ne? So, also da könnte man durchaus einen Shitstorm auslösen, wenn man dann auf die Leser trifft, die denken, oh geil, endlich wieder was Neues. Und dann so, Moment, das habe ich doch schon mal gelesen. Dann fühlen die sich verarscht. Das also wäre jetzt meine Befürchtung.
Also ist bei dir so, Christian, die du natürlich Tausende oder auch Millionen von Fans hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine 100 Fans, dass die das nochmal mitkriegen, die ist ja nicht so hoch. Ne? Also
das sehe ich jetzt auch eher unproblematisch, vor allen Dingen, wenn es auch tatsächlich nur um das Cover geht, wenn du dann auch noch den Titel änderst. Ja, aber dann kann man das auch kommunizieren und die paar Leute, die dann wieder mosern, ich meine, die gibt's immer, ja. Da,
okay,
die
muss man you jetzt can't dann be everybody's darling, das ist schon richtig.
Eben, die muss man in Kauf nehmen. Das finde ich jetzt unproblematisch. Was ich nur einfach damit sagen wollte, ich fände es, ich habe einfach keine Lust, meinen alten Kram, wenn ich das mal so despektierlich sagen kann. Und ich liebe alle, wirklich jeden einzelnen dieser Bücher, ja. Selbst die ich jetzt nicht unbedingt ständig wieder neu lesen müsste, oder selbst die irgendwie eine bisschen schwierige Entstehungsgeschichte haben und zu denen ich jetzt keine so super enge Bindung habe, dass ich irgendwie sofort immer jubeln würde. Aber trotzdem, also ich habe jedes Buch, das ich geschrieben habe, da habe ich viel Herzblut reingesteckt und es ist alles ganz toll und es sind alles meine Buchbabys. Das ist übrigens ein Begriff, den ich total blöd finde, by the way, aber egal. Aber ich käme trotzdem nicht auf die Idee, mich dann hinzusetzen und sagen, ach, jetzt lass uns doch mal, weil klar, ich meine, wenn ich mich an einen Text setze, ich kann an allem was überarbeiten, ja, ob der jetzt irgendwie 10 Jahre alt ist oder 10 Tage, man findet doch immer was, und ich würde jetzt nicht diese Energie reinstecken, einen alten Scheiß neu aufzupolieren oder auch ein brillantes altes Werk neu aufzupolieren, ich nehme doch diese Zeit lieber und schreibe was Neues, also das finde ich viel
Das ist echt so auch mein Problem, also ich würde eigentlich schon gerne mein erstes Buch nochmal mit dem neuen Cover und mit den ersten 2 Kapiteln überarbeitet, weil ab Kapitel 3 bin ich super happy damit, nur einfach mit dem Anfang. Ich würde das eigentlich schon gerne machen, aber ich habe ja kaum Zeit, mein aktuelles Manuskript weiterzuschreiben. Ich muss weniger schlafen.
Ja, genau.
Du schläfst schon so wenig. Du schläfst ja schon. Die kommt das immer mit 5 Stunden Schlaf aus. Bei der hattest du mehr von mitten in der Nacht, wie die das machen. Aber jetzt mal so unter uns, liebe Tamara. Aber unter uns, Tamara, ein neues Cover solltest du dem Buch wirklich geben. Das Cover ist nicht optimal.
Ich weiß.
Also ich muss jetzt auch mal dazu sagen, ich habe mich tatsächlich entschlossen dazu, ein Krimi, der ist schon ein bisschen was her, veröffentlicht habe, den ich auch immer noch mag. Da werde ich tatsächlich jetzt demnächst nochmal was überarbeiten, weil den habe ich noch ohne wirklich eine Lektoratsunterstützung gemacht, sondern nur eben mit diesen berühmten Beta-Lesern, von denen ich auch weiß, dass die mir ihre wirkliche Meinung und nicht bloß das, was vielleicht man als Autor hören will, sagen. Da habe ich also schon bei vielem Lob, was ich dafür gekriegt habe, weil das eine zweigeteilte Geschichte ist und ich die bewusst eine ziemlich düstere und eine sehr locker flockige gegenübergestellt habe, habe ich eben von vielen schon so gehört, Mensch, ey, die düstere ist total geil, ich bin da voll drin und sonst wie was in der Richtung. Und dann ist es fast schade, weil das locker flockige eben doch so ein bisschen, dem fehlt's an Schärfe. Und da dachte ich mir, okay, das würde die Geschichte durchaus verdienen, wenn ich da noch nachschärfe. Und hab dann also mit meiner Lektorin noch so einen Deal gemacht, Mensch, guck dir mal bitte nur das an. Und da werde ich mich tatsächlich dran machen, weil ich finde, ja, das verdient die Geschichte. Zumal ich ohnehin den Distributor wechseln möchte und wenn, dann möchte ich es gleich eben da alles neu machen sozusagen. Naja, mal schauen.
Ich finde auch ein anderes, das war auch damals für mich so der Grund, mein Erstlingswerk, was ich halt auch so einfach nur so hingeschrieben habe, ohne Lektorin und ohne Erfahrung zu überarbeiten, weil ich finde, wenn jetzt Jahre später jemand mal nach Vera Nentwig guckt und die Bücher guckt, dann möchte ich einfach, ja, dass alle Bücher einen gewissen Qualitätsstandard. Ich möchte nicht, dass die dann sehen und auf Gottes Willen, was hat sie denn da geschrieben? Also zumindest möchte ich das Gefühl haben. Ich meine, natürlich kann trotzdem jemand drauf gucken und sagen, was hat sie denn da geschrieben? Aber ich habe zumindest ein einigermaßen gutes Gefühl dabei. Ne?
Ja, okay.
Nee, ich finde, das ist auch legitim, das macht auch Sinn. Ja, wenn ich, gut, also ich kann jetzt... Nee, vergesst es, was ich jetzt sagen wollte. Ich sag jetzt einfach nichts
mehr. Du musst auch nichts mehr sagen.
Ich wollte was sagen, aber das wäre Unsinn gewesen. Nee, finde ich einen total legitim. Also ich finde überhaupt auch überarbeiten absolut legitim, wenn das jemand machen möchte. Fein, also finde ich super. Für mich, das ist das Einzige, was ich mach's halt einfach nicht. Also ich habe da keine Lust drauf. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber ich habe einfach wirklich so viele andere Ideen und bin sowieso so eng getaktet mit meinen ganzen Terminen, dass ich jetzt irgendwie keinen Bock hätte, da irgendwie so ein 5 Jahre altes Ding nochmal zu überarbeiten.
Ich verstehe, was du
also
meinst.
Also Karin, deine Bücher sind ja auch von Anfang an alle gut. Also von daher.
Genau. Ja, so ist es, absolut.
So, jetzt können wir die Sendung eigentlich aufhören, ne? Ist alles gesagt.
Ja, ne? Genau, ist alles gesagt. Aber wir wollten ja eigentlich mal nicht über unsere Bücher reden, sondern mal über andere. Und Vera, du hast ja zu meiner großen Begeisterung schon angedeutet, du seist vorbereitet. Du hast wirklich Material
das
mitgebracht.
Das machst du für unseren Podcast ja nicht, ne?
Ja gut, jetzt bin ich mal literarisch, da muss ich mich, also ne, zweiter Bildungsweg, da muss ich mal ein bisschen anstrengen. Ne? Ja, hast du denn eine konkrete Frage, liebe Karin, oder soll ich dann den Rest der Show alleine gestalten?
Nee. Ich bin ja hier übrigens immer die dazwischen grätscht, inzwischen mit harten Bandagen notfalls. Nein, ich habe tatsächlich eine konkrete Frage. Wenn du schon so toll vorbereitet bist, möchtest du uns ein Buch nennen, das du ganz brillant findest und dann eins, was du so richtig kacke fandest? Bitte.
Ja.
Mich noch mehr interessieren, ehrlich gesagt, aber erstmal ist gut.
Also gut, dann fange ich mit einem Buch an, das wirklich mein Leben verändert hat. Das klingt jetzt ein bisschen plüschig, aber ist tatsächlich so. Weil dieses Buch hat dazu geführt, dass ich selbst angefangen habe, wirklich mal zu schreiben. Mhm. Und zwar ist das, ich habe das hier als Taschenbuch von Noël Châtelet. Das sind eigentlich drei Romane. Die Dame in Blau, die Klatschmondfrau und das Sonnenblumenmädchen. Das sind drei kürzere Romane, die im Prinzip ja so aufeinander aufsetzen. Und der mittlere, die Klatschmondfrau, das ist so eine Geschichte, über so eine Frau, die immer so geschüchtert ist und immer so gedeckte Kleider trägt und wie ein Kleid in einer anderen Farbe ihr Leben verändert. Und das ist so eine Geschichte, die, ja, wo eigentlich nicht wirklich Handlung ist. Ich meine, die Frau bewegt sich, die geht Kaffee trinken und spricht mit anderen Menschen, ne? Aber die Kernaussage ist eigentlich diese Veränderung der Figur mit diesem Kleid. Und das ist so toll beschrieben, dass es auch für mich, die ich ja nun, ne, so ist gern auch mal ein bisschen pragmatisch habe, dass ich da drin geblieben bin und dass es mich gefangen hat. Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, sowas musst du auch mal hinkriegen. Ne? Und ich muss mir gar nicht groß Gedanken über Riesenhandlungen machen. Ich muss einfach nur das Gefühl haben. Und damit habe ich mich dann damals hingesetzt und meinen ersten Romanversuch gemacht, der damals auch nie veröffentlicht wurde, der erst vor 2 Jahren veröffentlicht wurde. Aber das hat so ein bisschen den Knoten in mir gelöst. Die Klatschbrunnenfrau von Noël Châtelet. Also wenn man das irgendwie sehen kann, ich habe so als Taschenbuch mit 3 Romanen, ist schon ein paar Jährchen her. Wenn man es mal irgendwo kriegt.
Wenn ich mal dazwischen grätschen darf kurz, du dürftest mir gerne von diesem Buch ein quadratisches Foto schicken, dann packe ich das in die Kapitelbilder rein.
Genau, ja, und wir schreiben diese ganzen Bücher, ja, machen ja auch so eine Bücherliste, das machen wir ja immer als in den Shownotes, dann kommt das dann auch rein.
Ja, ja, sehr gerne. Ja, das klingt ja toll. Was mir, also ja, wirklich hat mich sehr bewegt und
ja. Red weiter, ich wollte dazwischen grätschen, weil ich das einfach so wirklich so toll finde, weil ich habe leider sowas nicht, so ein Buch, das mich so ein lebensveränderndes Buch, das finde ich immer ganz toll. Das sagen ja viele Menschen. Also deswegen wollte ich da mal kurz einhaken und mal in die Runde fragen, ob denn noch von euch anderen auch so lebensverändernde Bücher, habt ihr sowas? Tamara.
Lebensverändernd. Also ich kann sagen, dass ich als Teenager ein Buch gelesen habe. Das habe ich auch bei uns im Podcast schon 2-3 Mal genannt. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es lebensverändernd war, aber es war so, ich habe es zu einem Zeitpunkt gelesen, wo man gerade so von Kind zu Jugendlicher wird. Und durch dieses Buch habe ich irgendwie so ein bisschen gelernt, dass man auch selbstständig als eigener Mensch unterwegs sein kann und nicht immer nur so das Kind von Mama und Papa ist. Das war das Mitternachtspony damals. Und das hat mir so beim Älterwerden oder beim Teenagerwerden hat mich das so begleitet. Das habe ich auch, glaube ich, dann in den Jahren danach 4-5 Mal gelesen. Aber ob das jetzt als lebensverändernd gilt, ich würde sagen, es war in einer Phase, wo es mich unterstützt hat in der Entwicklung. So.
Cool.
Ja, und ich habe ja bereits in den 2 von der Talkstelle recht umfangreich über meine lebensverändernde Geschichte berichtet. Dementsprechend dürft ihr gerne, die ihr das jetzt hört, mal rüber zu den 2 wechseln in Episode 20? Ich glaube.
Richtig.
Ja, in Episode 20, da sind wir ja dort zu Gast.
Du darfst aber jetzt trotzdem einfach nochmal den Titel und
okay,
Autor nennen.
Also das ist, oh Gott, Drachendämmerung von Anne McCaffrey.
Ja, hatten wir ja, glaube ich, auch schon, haben wir auch schon
darüber gesprochen. Ja, darüber habe ich auch schon das ein oder andere Mal was erzählt.
So, ja, es gibt so Bücher, die begleiten einen, ne? Also ich habe noch so ein paar andere, da hatte ich auch schon mal so erzählt, aber wollen wir jetzt nicht weiter ausschweifen. Aber ihr wollt ja von mir noch wissen, welche Bücher mir so gar nicht gefallen hat.
Ja, genau, so ein richtiges Haterbuch.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre versucht, ich dachte, okay, jetzt wo ich ja so ein bisschen tiefer in diese Schreibszene bin, jetzt muss ich mich da auch mal ein bisschen eintauchen und muss jetzt mal so die Titel lesen, die das Feuilleton so ganz hoch hängt. Und dann war das im letzten Jahr, war es letztes Jahr, ja, der Gewinner des Deutschen Buchpreises war ja der Titel von Menasse, die Hauptstadt. Ein Thema EU, was mich total fasziniert und wo ich auch immer mal was zu machen möchte. Und das spielt ja in Brüssel und sollte so ein bisschen auch die Hintergründe beleuchten. Und ich habe es mir dann in der Bücherei direkt vorbestellt und war sehr aufgeregt, das zu lesen. Und es fängt ja damit an, dass ein Schwein durch Brüssel läuft. Und ich bin nur 50 Seiten weit gekommen. Ich habe keine Ahnung, warum diese literarischen Hochtitel, warum die alle so immer auch irgendwie Erwartungen oder Regeln brechen müssen. Also in diesem Buch wird die wörtliche Rede die haben keine Anführungszeichen, nix. Ne? Okay. Du überlegst bei jedem Satz, ist das jetzt wörtliche Rede oder ist das Erzähler? Aha. Ich fand's ätzend anstrengend. Wahrscheinlich hat das Feuilleton das Buch hochgelobt, weil sie es nicht verstanden haben. Ne? Ich mag Dialoge. Ich bilde mir auch ein, selbst sehr schöne Dialoge zu schreiben, wenn auch mit In-Kids, wie ich heute gelernt habe, aber egal. Und trotzdem finde ich die super und ich kriege auch oft wirklich Komplimente auch von Autoren und Autorinnenkollegen, die sagen, oh, schreibst so organische Dialoge, die sind toll. Ich finde das so schön. Ein Dialog finde ich, ne? Und dann diese Dialoge so zu verwursten, dass du die überhaupt nicht erkennst und du ständig bei jedem Satz überlegen musst, wer ist es denn jetzt gerade und ist das jetzt, hat er das gerade gesagt oder? Das war so anstrengend, dass ich das da 50 Seiten weggelesen habe und nach dem Schwein, was da durch Brüssel lief, habe ich auch nicht verstanden, worum der ganze Scheiß ging. Also, und dann habe ich gedacht, okay, habe ich das weg. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen, ne, habe ich wieder so einen Hinweis bekommen, wieder ein Buchpreisgewinner. Und diesmal auch wieder ein Thema. Und Heimat heißt das von, jetzt weiß ich im Auto gerade nicht, Soltschan irgendwie. Handelt also, ist so ein bisschen autobiografische Geschichte des Autors, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt und jetzt in Deutschland ist und sich auch als Deutscher fühlt, aber der so ein bisschen zurück nach Serbien mal gefahren ist zu seinen Großeltern, um halt so seine Geschichte. Und ich finde das, fand das total spannend, weil ich solche Geschichten habe. Mhm. Auch der, warum verwursten die wörtliche Rede? Der hat überhaupt keine wörtliche Rede drin. Da weiß man, dann gibt's eine Szene von der Oma, wo sie irgend so ein serbisches Wort sagt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das heißt, egal. Und dann passiert irgendwas, ich muss bei jeder Seite überlegen, in welchem Zeitstrang ist er jetzt? Ist er jetzt wieder in Hamburg oder ist er in Serbien? Und dann kommt plötzlich dieses serbische Wort da rein. Es ist sowas von anstrengend zu lesen. Verdammt nochmal. Ich habe mir dieses E-Book für 19 Euro gekauft und ich hasse es.
Ja.
Ja.
So. Mein Beileid.
Ja. Also vielleicht bin ich mit zweiter Bildungsweg einfach für die gebildeten Bücher nicht geeignet oder so.
Da können wir mal wieder High Five machen, weil es geht mir ganz genauso. Mhm. Jeden Versuch, den ich bisher mit irgendwas gemacht habe, was auch nur so ansatzweise in Richtung Literatur geht, da sag ich mal, nach ein paar Seiten, ich bin zu doof für den Scheiß.
Das macht ja keinen Spaß. Es gibt eine Ausnahme gibt es, durch Zufall. Mir hat vor 2 Jahren hat mir eine Freundin auf dem Geburtstag ein Taschenbuch geschenkt. Und zwar Steppenwolf von Hermann Hesse.
Okay.
Mhm. Ne, ich zuerst zurückgezuckt und gedacht, oh Gott, ne, jetzt schenkt die mir ja noch so Bildungsbücher. Ne? Und dann habe ich da reingelesen und muss sagen, das Buch, also dass das eine ganze Generation geprägt hat, kann ich verstehen. Das Buch ist so hammergeil. Ich habe das in einem durchgelesen, absolut faszinierend, diese Geschichte. Also der gute Hesse, der hatte es drauf. Der kann eine Geschichte erzählen von einer Figur, die so ein bisschen anders ist und wie trotzdem, also mit diesen Konflikten, also so genial erzählt. Also das ist ein Level, wenn ich da nur mal einen halben Meter hinkomme in diese Richtung, das wäre das Größte. Wirklich super. Kann ich nur empfehlen.
Das hört sich tatsächlich jetzt nach einem Versuch an, den ich nochmal wagen könnte.
Absolut. Tamara, hast du denn solche Hassbücher?
Ich habe eben noch überlegt, was hast du denn abgebrochen, was fandst du schlimm, aber jetzt gerade, wo du, Vera, da erzählt hast, fiel mir eins ein, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das wurde auch wahnsinnig hoch gelobt, ich weiß jetzt den Autornamen nicht mehr, der 100-Jährige, der
aus dem Fenster stieg,
und verschwand, genau. Mhm. Ich habe es angefangen und ich fand irgendwie den Schreibstil auch ganz witzig, so dieses Ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll.
Es wird also, immer indirekte immer? Rede verwendet. Es wird ja nie so richtig wörtliche Rede verwendet. Das ist nicht
das
jedermanns Sache.
All diesen Büchern irgendwie das scheint dieser Trend zu sein irgendwie. Ne? Muss man, also um irgendwie in den Bestseller-Szenen zu kommen, muss man auf die wörtliche Rede, muss man die irgendwie vermurksen oder so?
Vielleicht, vielleicht. Also ich fand es in dem Moment eigentlich ganz, ganz nett, so zu lesen. Gibt ja auch normale Dialoge, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ist schon ein bisschen her. Aber diese Handlung hat mich verrückt gemacht. Ich dachte immer, worauf willst du denn hinaus? Und dann wurde es gerade so ein bisschen ansatzweise spannend und dann kommt eine Rückblende irgendwie 30 Jahre zurück, wo ich denke, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und wenn du dann da so halbwegs drin bist und wissen willst, wie weitergeht, dann springt er wieder in die Gegenwart. Also ich habe mich lang durchgekämpft, aber irgendwann habe ich aufgehört. Ich habe immer noch keine Ahnung, um was es eigentlich, also da ist ein Elefant und er war im Krieg und sie müssen irgendwie eine Leiche über irgendeine Bahngleise bringen, aber was eigentlich der Sinn und Zweck dieses Buches ist, hat sich mir nie erschlossen.
Ich höre ja sehr gerne Hörbücher und ich habe mir das tatsächlich als Hörbuch angehört und bin ja, also doch ziemlich begeistert davon gewesen. Okay. Vielleicht auch, weil der Vortragende, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, es dann so geschafft hat, mich irgendwie mitzunehmen. Also das ist garantiert eine Geschichte, die auch wieder, naja, die polarisiert. Die einen Leute sagen, kann ich gar nichts mit anfangen, die anderen sagen, coole Sache.
Ich bin halt
also ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Dialogsachen beim Hörbuch vielleicht auch einfach anders rüberkommen, als wenn man liest.
Ja, stimmt. Ja, also weil
irgendwie war es halt witzig, aber irgendwie hat es halt zu nichts geführt.
Ja.
Das hat mich so verrückt gemacht. So vom Schreiben her fand ich es schon amüsant. Ich habe öfter geschmunzelt, aber wenn man sich immer denkt, warum passiert das hier gerade? Ja.
Also ich mochte die Geschichte ja zum Beispiel total gerne, aber das finde ich auch, also es gibt ja eben ganz viele so Bücher, die so wahnsinnig kontrovers diskutiert werden. Ich konnte zum Beispiel mit dem 100-Jährigen, den fand ich super. Ich hatte Riesenspaß mit dem Buch. Es ist auch wirklich sehr überraschend, es ist auch vollkommen skurril, welche Wendungen das da noch nimmt und was der alles in seinem Leben gemacht hat und welche Eskalationsstufe. Also er hat letztendlich, hat er eigentlich all die wesentlichen guten und schlechten Dinge, die überhaupt in den letzten 100 Jahren auf dieser Erde passiert sind, hat er verursacht, um es mal dramatisch abzukürzen.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie mit, wie heißt er denn hier, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel.
Forrest Gump.
Der hat sich mir auch nie so richtig erschlossen. Also das es ist ja so ein bisschen ähnlich irgendwie, ne?
Ja. Das stimmt mit Forrest. Aber ich habe auch so ein Buch, das auch so, das wird auch, also das ist auch schon etliche Jahre her, da wurde das so wahnsinnig gehypt und es ist auch verfilmt worden und alles. Das ist der Nachtzug nach Lissabon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Von Pascal. Oh ja, Louis Safon.
Nein, das ist Pascal Mercier.
Pascal Mercier ist das. Pascal Mercier. Safon war der Schatten des Windes, ne? Oder?
Genau.
Dann habe ich die wahrscheinlich mal nebeneinander zu stehen gehabt, ja.
Ja, das war eine gleiche Zeit. Ich habe die auch hintereinander gelesen, tatsächlich.
Das war bei mir genauso und offensichtlich, das war so ungefähr vor, 10, 15 Jahren, schätze ich mal, ungefähr, so grob. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls.
Warte, ich hab's hier stehen, ich kann gucken.
Nachtzug nach Lissabon, dieses Buch fand ich so grauenvoll, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Es hat mich, also ich fand es wahnsinnig langweilig und uninspiriert und keine Ahnung. Ich meine, manchmal erlebt man ja Überraschungen, wenn man dann nach vielen Jahren so ein Buch sich nochmal vorknöpft. Aber auch da denke ich mir, ist es mir die Zeit wert? Soll ich da jetzt dem nochmal eine Chance geben? Ich fand es so grauenvoll. Ich habe das, glaube ich, von drei verschiedenen Leuten zu drei verschiedenen Anlässen geschenkt bekommen. Ich hatte dann irgendwie drei Exemplare davon da und dann irgendwann habe ich mal eins gelesen. Genau, ist glaube ich von, ja, also ich habe jetzt, sehe es jetzt hier, die 9. Auflage ist von 2006. Aber ja, also ist schon ein Weilchen her. Also bin ich überhaupt nicht klargekommen.
Also ich kann das ein bisschen verstehen. Ich habe die wie gesagt hintereinander gelesen und Schatten des Windes ist großartig. Also
Hammer,
ich großartig.
Das fand ich auch super. Mega, ja? mega, ja.
Und danach habe ich dann und das ist natürlich wesentlich ruhiger und ich hatte auch manchmal so beim Lesen der Punkt, naja, jetzt passiert jetzt mal was, ne, und so. Aber ich habe es schon auch gerne gelesen, muss ich sagen. Also Ja, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ist ja noch verfilmt worden. Also das ist langweilig.
Ja, also den Film das hätte ich gar nicht angeguckt. Ja. Das würde ich jetzt nicht so als nicht mal als Hassbuch bezeichnen, überhaupt nicht. Also so viel Emotionen habe ich da gar nicht gehabt, also außer dass ich es so einfach irre öde und uninspiriert und überhaupt alles fand, was jetzt wahrscheinlich auch die Fans, die werden jetzt alle schreien und sagen, oh Gott, das ist eine Banausin und wir hören ihr nicht mehr zu. So wird's laufen.
Ja, gut, man muss ja, das ist wie beim Buchschreiben, man braucht einen gewissen Konflikt. Ne? Das ist ja wie bei Autounfällen, da guckt man auch zu. Also das heißt, die Hater, die hören ja zu, damit sie nicht. Die Hater hören dich jetzt, damit sie dich hassen können. Also.
Ja. Haters gonna hate, genau.
Ich habe ein totales Hassbuch und das hatte ich auch schon mal erwähnt, aber ich kann es gerne nochmal erzählen. Das ist Der Schwarm von Frank Schätzing. Mhm.
Hatten wir ja schon mal, genau.
Ja, schon mal. Ja.
Also das kann ich wirklich nachvollziehen. Ich kann auch Frank Schätzing, ich kann den Kerl nicht sehen.
So, wobei er ja, also ich meine, optisch ist er ist ja nicht unattraktiv, muss man ja jetzt mal sagen.
Da haben wir unterschiedliche Zielgruppen.
Ja, ich müsste ihn jetzt auch nicht haben, aber jetzt mal so, also er ist jetzt keine totale Baracke, ja, so als Mensch.
Ist
also
doch, man kann der ihn, ist doch sowas von arrogant und überheblich.
Ja, er ist ein eitler Pfau, aber er sieht jetzt schon mal per se, jetzt sieht er jetzt nicht so gar nicht so schlecht aus. Aber der Schwarm, also da habe ich ihn wirklich, ich komme da immer noch nicht drüber. Das verzeih ich ihm bis ans Ende seiner Tage nicht, dieses Ende von Der Schwarm, wirklich. Ich meine, was ich an Schätzing toll finde, also ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen, er hat zum Beispiel ein wirklich grandioses Buch über Donald Duck geschrieben, ja, also ein riesengroßes, also ich möchte mal sagen, ein Standardwerk über Entenhausen und die Enten. Ich bin ja ein großer Fan, also ich hätte euch eigentlich, es hätte irgendwie erstmal noch eine Eingangsfrage geben müssen, die stelle ich jetzt mal kurz dazwischen.
Ja, ganz wichtig.
Mickey Mouse oder Donald Duck? Vera?
Hättest du jetzt gefragt, irgendwie Asterix oder so, dann wäre ich jetzt bei dir. Mickey Mouse oder Donald Duck? Ja, doch eher Donald Duck.
Gut. Tamara?
Ich finde die beide nervig. Donald Duck hat so eine nervige Stimme und Mickey Mouse ist so ein, der weiß alles und es ist immer so perfekt. Die gehen mir beide auf den Keks.
Ach, sehr gut, sehr gut. Also okay, ihr seid safe, alles gut. Ja,
richtig, wir können weitermachen.
Gesinnungstest bestanden.
Was wäre denn die falsche Antwort gewesen? Mickey Mouse,
Antwort,
oder?
Die falsche Antwort wäre Mickey Mouse gewesen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich mache ja seit ein paar Wochen, mache ich ja auf meinem Blog Kolleginnen-Interviews oder Kollegen-Interviews und interview die alles, also schöne Fragen. Und dann gibt es auch so ein paar Entscheidungsfragen und da ist natürlich auch immer eine dabei, Mickey Mouse oder Donald Duck. Und bisher haben alle, die daran teilgenommen haben, Mickey Mouse gesagt und ich falle wirklich jedes Mal vom Glauben ab.
Dann hast du mich noch nicht interviewt.
Und mich ja auch noch nicht. Wir haben uns überhaupt noch nicht interviewt. Du interviewst die Falschen.
Ich glaube auch. Und es ist so, ich bin so erschüttert, weil das sind so eigentlich auch alles Menschen, die ich mag. Und dann denke ich mir, wie kann man auf Mickey Mouse stehen? Also ich verstehe es einfach nicht. Aber gut.
Also ich bin für Dagobert.
Ja, sehr gut. Nee, also insofern, Frank Schätzing hat also ein Standardwerk über Entenhausen und die Ducks verfasst. Das finde ich super. Und das habe ich dann aber tatsächlich auch erst nach dem Schwarm gelesen, weil dieses Buch kam irgendwie mal, dieses Entenbuch kam mal als Geschenk zu uns in unsere Familie. Sonst hätte ich mir es natürlich auf gar keinen Fall gekauft, weil da war ich ja schon sehr verärgert, weil dieser Schwarm, ich meine, sorry, aber dieses Ende. Also ich fand dieses Buch mega. Ich habe also drei Viertel, möchte ich mal sagen, habe ich es echt geliebt. Fand es total spannend. Es ist fantastisch recherchiert gewesen. Es ist absolut schlüssig, bis er an den Punkt kam, wo ihm offensichtlich kein schlaues Ende mehr eingefallen ist. Und er dann diesen Twist mit den Außerirdischen reingebracht hat, wo ich mir gedacht habe, und ich stehe auf Außerirdische. Ich liebe Außerirdische. Ich liebe Star Trek. Ich liebe das alles. Aber das war das. Nein. Also das ist so verärgert immer noch.
Also da muss ich einhaken. Wir haben das ja in unserer Folge schon kurz angerissen. dass manche Autoren ihre Bücher durch den Drang, irgendwie jetzt noch ein Ende finden zu müssen, ist sowas von versauen. Mir passt zum Beispiel, wenn ich die Bücher von David Safir lese. Mhm, ich finde seine Grundideen finde ich genial. Hammer. Dieses Karma, die Grundidee ist Hammer. Ne? Aber diese Enden, dann kriegen sie sich halt. Und so kann die nicht, weiß ich nicht, als Bienenkönigin wiedergeboren werden oder was auch immer. Irgendwas Schräges. Oder das ist dieses Buch da mit Jesus auf der Erde. Und also jedes Ende von David Safur war scheiße.
Aber er hat dich ja offensichtlich nicht extrem genug verärgert, dass du nicht nach der Lektüre des ersten aufgehört hast.
Nee,
es hört einfach vom vorletzten Kapitel auf.
98% sind super. Ich finde die Ideen einfach super. Ja, wobei jetzt Mises Karma 2 habe ich mir jetzt nicht wieder angetan. Das ist jetzt irgendwie Wiederholung. Ah. Ne? Aber
das habe ich als Hörbuch gehört, aber ja, war wirklich nochmal das Gleiche. Okay.
Da ich ja auch eher Hörbücher höre, hat mir natürlich hier plötzlich Shakespeare mit Christoph Maria Herbst schon alleine deswegen.
Aber da ist das Ende ich auch scheiße.
Ach, klar, Gott, sich. Ja, naja, muss halt. Was soll's. Ja, wo ihr alle so schön am Haten seid, hätte ich auch noch eins. Und zwar etwas, was mich auch, also ich muss dazu sagen, hier Thema Schätzing. Ich war beim Schwarm noch durchaus dabei. Was mich verloren hat, war Limit. Das war so, dass ich mir gesagt habe, Infodumps und das Ding unnötig in die Länge gezogen, fand ich. Dass ich wirklich mich nur ganz mühevoll durchgequält habe und eigentlich auch nur deswegen dabei geblieben bin, weil es ein Hörbuch war. Ja, und die Inszenierung dieses Hörbuchs, auch wenn es ja nur ein Hörbuch war, also der Sprecher war sehr ordentlich, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es ist.
Sei doch ehrlich, so ein Hörbuch hat doch den Nachteil, das läuft doch so im Hintergrund beim Bügeln, da kriegst du die Hälfte überhaupt nicht mit.
Ich meine, es hat auch auf die andere Art und Weise den Vorteil, dass man es mehrfach hören kann.
Ja, du kriegst einfach die Miststellen, die überhörst du einfach.
Das hilft dann. Hätte ich das lesen müssen und hätte gewusst, boah, ich habe noch ein Drittel dieses Buches vor mir, nee, lass mal. Richtig, aber ich habe ein Buch und zwar das allererste, was ich je in meinem Leben abgebrochen habe. Da hat es nicht mal geholfen, dass es ein Hörbuch war und Fritz Pleitgen es gelesen hat. Der es wirklich also ganz toll hinkriegt. Und auch der Autor ist einer eigentlich meiner Lieblinge. Ich weiß nicht, ob ihr David Baldacci kennt. Nee. Das ist, also, der hat einmal eine, nennt eine Agenten-Thriller-Reihe über den Camel Club. Absolut Hammer. Ich bin der völlige Fan. Und dann hat der auch noch so völlig eigentlich dann artfremde Sachen. Er hat eher so ein Jugendbuch irgendwie so abenteuermäßig was geschrieben. Dann hat er ein Ding geschrieben, was eigentlich eher, naja, wie so ein Roadmovie, nur dass es in der Bahn spielt. Also eigentlich eine wundervolle Liebesgeschichte. Und dann bin ich auf dieses Ding hier gestoßen, Der Abgrund. Dachte ich mir, Baldacci kann ja schon mal nichts falsch sein und hör mir das an und das ist so eine Mischung aus Psychothriller und Agenten und sowas in der Richtung und ich muss mal wirklich sagen, ich konnte nicht. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unsere Aufnahme tatsächlich mal so ein bisschen hier umgetan in anderen Rezensionen. Und da gibt es immer wieder Leute, die mir völlig aus der Seele sprechen, so nach dem Motto, der hat da eine Anzahl an Personal reingepackt, dass du schon fast Kopfschmerzen davon kriegst. Weil ich weiß, wer ist denn das jetzt schon wieder gewesen? Also du musst dieses Buch im Prinzip eigentlich in einem durchlesen, damit du nicht vergisst, dass, weiß ich nicht, irgendwo in Kapitel Nummer 3 mal jemand da war, der so hieß und der so zusammenhängt. Also das kannst du nicht weglegen oder so. Na, das ist das eine. Und dann wird auch immer so ewig wieder vor. Also das ist so ein, oh Gott, so ein mehr oder weniger Superagent irgendwie eines Geisel Response Teams irgendwie, und der wird irgendwie in etwas verwickelt, was letztendlich dazu führt, dass er der Hauptverdächtige von irgendwie was ist, und das Ganze nur aufgrund irgendwelcher posthypnotischer Befehle. Hörte sich alles total cool an, ja, auch wenn er dann da mit irgendeinem Psychologen an die Aufarbeitung geht und dann letztendlich da irgendwie so ein bisschen einsteigt. Kann auch sein, dass die Geschichte irgendwann nochmal besser wird. Aber was eben nicht nur da war, dass das mich das überfordert hat, es war auch so, dass ich glaube, die deutsche Übersetzung war einfach mal so scheiße. Dass ich wirklich, also da waren Formulierungen drin, wo ich mir sagte, Das es passt überhaupt nicht. Und das hat also auch der eine Rezensent hier irgendwie mit aufgenommen, dass da Wortschöpfungen dann plötzlich drin waren, wo ich mir sage, warum? Warum braucht es dieses Wort? Ja, das hätte man auch anders machen können. Und ja, nee, ich hab's deswegen also wirklich sein lassen, und ich behalte Baldacci lieber mit seinen guten Seiten in Erinnerung, als dass ich mir jetzt dringend dieses Ding noch bis zum Ende reinziehe und dann hinterher sage, boah, die Lebenszeit hätte ich auch gerne zurück.
Also ich muss dir sagen, also zum einen habe ich jetzt einen Eindruck davon, was Karin sagte, dass du in einem doch durchreden kannst. Zum Zweiten wäre ich bei dem Begriff posthypnotische Befehle schon raus gewesen.
Was ich ja irgendwie auch total witzig finde, abgesehen von deinem explosiven Redeschwall, den ich also manchmal voll großer Bewunderung und manchmal voll Erstaunen, manchmal mit Tränen in den Augen lausche. Kleiner krasser Themenwechsel jetzt. Wir haben ja jetzt über Bücher gesprochen, also gerade unsere Hater-Bücher, das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, da reden wir natürlich nur über Bücher, die von Menschen geschrieben worden sind, die wir nicht persönlich kennen.
Ja, und denen es auch nichts mehr ausmacht. Ne?
Und denen es auch nichts mehr ausmacht. Wie geht ihr denn, also wir nennen jetzt auf gar keinen Fall ja konkrete Kollegen oder auch Titel, das wollen wir ja nicht, aber wie geht ihr denn jetzt damit um, wenn ihr von einem Kollegen oder einer Kollegin, die ihr vielleicht sogar kennt und mögt, wenn ihr da ein Buch lest, das euch so überhaupt nicht gefällt, weil ihr das Buch vielleicht jetzt mal lesen musstet oder weil ihr es versprochen hattet und sowas. Das finde ich ist die schlimmste Situation, die es gibt. Da liest man ein Buch von einer Kollegin und denkt sich, oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da absolut direkt. Ich sage niemandem die Meinung dazu. Ich schreibe auch nie Rezensionen. Ich mache gerne schon mal, es passiert schon mal, wenn man auf Messen steht und dann gehe ich da so auf den Messestand und dann sehe ich ein Buch von einer Kollegin, was erstmal interessant aussieht, dann biete ich da durchaus den Büchertausch an, aber ich sag direkt, ich werde dir nie sagen, wie es mir gefallen hat. Rechne nicht damit.
Ne? Okay, das finde ich schlau. Ja, das ist clever.
Weil dann werde ich das anfangen, um Gottes Willen.
Ja.
Das abgesehen habe ich ja immer Angst, dass die dann meine Bücher auch verreißen.
Ja, es geht ja gar nicht. Also ich schreibe zum Beispiel auch keine Rezension, überhaupt nicht. Ich weiß, Christian, du machst es ja.
Ich mache es immer dann, wenn mir was wirklich gefallen hat, und wenn mir was nicht gefällt, dann breite ich den Mantel des Schweigens drüber.
Ja. Gut, aber dann weiß man schon, dass dir nicht gefallen hat.
Ja, macht ja nichts.
Aber also, du hast noch nie eine Rezension zu meinen Büchern geschrieben, das ist ja alles klar.
Ehrlich, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe noch keins davon gelesen, tatsächlich.
Oh, ich habe gehofft, ich jetzt dass mal du machen. Das gesagt hast.
Ja, natürlich. Nee,
das haben wir nicht abgesprochen. Sag mir doch sowas nicht. Jetzt gucke ich die ganze Zeit, ob da eine Rezension von Christian Rabe erscheint. Da geht das doch nicht.
Super.
Ich bin sensibel. Mann.
Aber ich finde das wirklich schwierig. Also wie ist es denn bei dir, Tamara? Du kennst es wahrscheinlich auch, das Ding, oder?
Ja, ich finde, es sind so verschiedene Level. Also wenn ich wirklich für mich entscheide, ich möchte jetzt mal was von dem oder derjenigen lesen, dann sage ich das in der Regel halt nicht. Damit, wenn ich es nicht gut finde oder ich es sogar abbrechen muss, das Thema einfach nie aufkommt. schreibe auch aus dem Grund eigentlich keine Rezension. Es tut mir immer ein bisschen leid, weil ich einige Kolleginnen und Kollegen habe, die bei mir Rezensionen schreiben. Nur ich denke mir dann, wenn ich jetzt dieses Fass aufmache, dann ist halt genau das Problem. Was machst du da mit denen, die dir nicht gefallen haben? Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, sollen wir mal gegenseitig Test lesen? Und dann finde ich, ist es aber nochmal was anderes. Ne? Also dann versuche ich das zwar schon sensibel zu halten, aber dann sage ich auch ehrlich, das hat mir gar nicht gefallen, dafür fand ich das wieder gut. Also das ist dann nochmal ein anderes Level.
Ja, auf die Test, Art und Weise. Wir machen jetzt als Experiment, denn das Experiment, ich habe ja Tamara einen Antrag gemacht, ne, dass sie jetzt mein neues Buch, wenn ich denn mal so langsam ans dritte Kapitel komme, dass sie dann mal Test liest. Und
das finde ich auch absolut legitim. Also ich habe auf die Art und Weise zum Beispiel meine Lektorin gefunden, jetzt für Self-Publishing, wobei das noch zu einer Zeit war, bevor sie Lektorin war. Da haben wir gegenseitig eben unsere aktuellen Werke gegengelesen und ich habe relativ schnell bemerkt, dass sie ziemlich fundiert mir Aussagen zu dem Ding geben konnte und ich eher so nach dem Motto, ich habe hier mit einem Problem oder da oder vielleicht solltest du diese Formulierung nochmal überdenken. Aber schon da habe ich gemerkt, dass wir eben irgendwie eine vernünftige Basis miteinander haben und deswegen freue ich mich auch, dass sie jetzt quasi nach den diversen Fortbildungen, die sie gemacht hat, meine Lektorin ist.
Super. Ja, sowas ist ja dann echt ein Traumding. Ich hoffe übrigens, dass ihr in einer eurer nächsten Folgen, dass ihr dann ausführlich darüber sprecht, wie die ersten drei Kapitel von, wie heißt sie, Frau Schmitz, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Frau Schmitz, genau. Die Hausmeisterin, genau. Dass es da ein offenes Feedback gibt. Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt drauf.
Ja, ich auch.
ich finde es ja. Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, das kann ich. Und das finde ich, als ich das gehört habe, dass ihr dieses Experiment macht, da dachte ich mir, das finde ich echt saumutig. Also ich gebe ja zum Beispiel auch nie irgendwie eine Story von mir so in so ein Work in Progress raus. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, wenn ich nämlich, ich mache das ja, auch.
Wenn die Protagonisten was anderes wollen, dann stehst du da, ne?
Ja, nee, aber nee, das ist bei mir ist es eher so, in dem Moment, wo ich was zum Lesen rausgegeben habe, dann habe ich so das Gefühl, okay, jetzt ist es raus und jetzt will ich dann auch Feedback haben und bevor ich das Feedback nicht habe, kann ich auch nicht weiter dran schreiben. Das ist, also mich blockiert das total, wenn ich, also deswegen würde ich das nie nach drei Kapiteln dann irgendwie rausgehen, weil dann würde ich nämlich, wenn ich dann nicht sofort Feedback kriege oder sowas, ich schreibe dann halt einfach auch nicht mehr weiter. Deswegen.
Ja gut, also wenn die Tamara meine drei Kapitel kriegt, dann noch Stunde kriege ich ja Feedback. Länger warte ich nicht.
Achso.
Da weißt du Bescheid,
Kannst
Tamara.
Kannst du es mir als Hörbuch einlesen, dann kann ich es im Auto fahren.
Aber ich kann das gut verstehen. Also ich habe das ja auch noch nie gemacht. Das war jetzt so der Übermut und natürlich auch ein gewisses Vertrauen meiner lieben Tamara gegenüber. Oh. Ne? Zumal sie ja auch noch studierte Germanistin ist. Da bin ich ja jetzt schon ein bisschen beeindruckt. Und von daher ja, ist das mein Experiment. Kann sein, dass ich das bereue. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
So sieht's aus.
Momentan habe ich ein bisschen das Problem, ich bin so Mitte des zweiten Kapitels und irgendwie, ich kriege die Geschichte noch nicht so. Ich bin genau an dem Punkt, den wir schon mal so diskutiert haben und den ich eigentlich bei den vielen Büchern, die ich so gelesen habe, die mir gefallen, auch immer toll finde, dass das so Bücher sind, die nicht so handlungsorientiert sind. Und ich will sowas immer schreiben und auch meine Vorstellung bei der Geschichte von der Frau Schmitz ist eigentlich so, weil es mir ja eigentlich um die Veränderung oder die Veränderung, die Frau Schmitz in der Welt auslöst, geht. Und gar nicht so sehr jetzt um so eine, ist nicht so ein Krimi, ne, wo ich einen Mörder finden muss oder so, ne? Und da tue ich mich gerade so schwer. Ich hänge da so ein bisschen. Und ja, aber ich habe jetzt gedacht, ich mal mit Literaten zusammen bin, dass ihr mir jetzt mal den entscheidenden Tipp gibt.
Ja, ich glaube, du musst einfach mal wirklich ganz tief in deine Figuren reinhören und vor allen Dingen nicht nur reinhören, sondern ihnen zuhören, was sie dir flüstern.
Also vielleicht doch mal lässt machen du einfach lassen, mal, was sie wollen.
Ja, lass mal ein bisschen die Zügel ein bisschen locker und lass sie mal von der Leine und schau mal, was sie tun wollen. Das kann extrem überraschend sein.
Oh ja. Bis dahin, dass einer so leblos auf Boden liegt.
Ja, das ist doch wieder ein Krimi. Ja, das kenne ich bei den Krimis auch so. Wenn du dann so Figuren hast und denkst, oh komm, scheiße, dann bringst du jetzt um. Ne? Also, aber,
Zum Glück ist man als Autor ja Gott für die Geschichte, ja.
Ja, ja, ja.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ich auch Sklave bin, aber gut.
Nee, also ich muss mir das ab und zu sagen, also wie du schon richtig festgestellt hast, Karin, bin ich sehr verkopft. Und ich muss mir das ab und zu sagen, dass es meine Geschichte ist. Und wenn ich ein UFO auf dem Marktplatz landen lassen will, dann kann ich das einfach tun. Ich muss es einfach nur organisch erklären.
Ja, genau. So. Aber weißt du, noch besser ist es, das kannst du alles machen und das finde ich, das so mache ich das auch, solche Beschlüsse, aber um es organisch zu erklären oder sowas, das können dir deine Protagonisten einflüstern. Vertrau ihnen mal ein bisschen, wirklich. Also das kann ich dir nur echt empfehlen. Ich habe ja gehört, wie du da, ich glaube, das war in der letzten oder vorletzten Folge von eurer Show, wo du dann so vehement gesagt hast, das ist ja totaler Bullshit, wenn die Autoren immer sagen, ah, da haben die Autoren das Protagonisten das und das gemacht. Und das ist, ja, da musste ich sehr lachen, weil klar, es hört sich vollkommen albern an, aber es ergibt sich so irre viel raus, wenn man sie mal so machen lässt so und dann mal wirklich genau zuhört, was die Figuren so wollen. Weil du hast die ja, natürlich ist es alles, kommt das alles aus dir, gar keine Frage. Es ist jetzt keine höhere Macht, die deine Finger über die Tastatur fliegen lässt. Hoffe ich jedenfalls. Also sonst hätte ich auch gerne was von.
Das wäre mal eine Story.
Ja. Das wäre mal eine. Genau. Genau. Aber das finde ich, das ist total spannend. Und insofern glaube ich, hör mal ein bisschen genauer hin, dann sagen dir schon, wohin sie gehen wollen.
Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade froh, dass meine Protagonistin jetzt diese Show nicht hören. Ja, dann habe ich eine Revolution.
Aber woher weißt du, dass sie das nicht hören?
Ja, das ist es schon. Mein Gott. Jetzt wären wir irgendwie transzendental oder so. Ne?
Ja, aber ich wollte nochmal zurück eigentlich zu dem Thema, wie geht man damit um, wenn man ein Buch gelesen hat von jemandem, den man kennt und mag und man das Buch schwierig findet oder schlecht findet. Also ich habe da habe ich auch noch keine so eine richtig gute...
Also ich sag mal so, ich vermeide es im Regelfalle. Jetzt gibt es natürlich und jetzt gerade in den Laden, wo ich jetzt da die Vorsitzende im Self-Publisher-Verband war, da irgendwie gehen ja die Leute davon aus, nur wenn man so doof ist, nicht schnell genug Nein zu sagen und diese Arbeit macht, dass man plötzlich Expertin ist und fragen dann. Und wenn jemand wirklich fragt und ich finde das nicht gut, gerade im Self-Publishing, dann habe ich das auch als meine Aufgabe gesehen, zu sagen, das und das solltest du überdenken. Genauso wie ich jetzt Tamara vorhin gesagt habe, dein Cover ist nicht optimal, sage ich das auch den Leuten.
Und, besser ist das auch. Ne, und,
weil gerade bei den Self-Publishern, die sind ja zum Teil doch sehr verblendet, was ihr eigenes Werk angeht. Und beschädigen letztlich den Ruf uns von uns allen, wenn sie. So, und,
das stimmt allerdings.
Und da ist es, habe ich das immer als meine Aufgabe gesehen. Natürlich nett und hoffentlich diplomatisch, wobei man mir nachsagt, ich wäre nicht so diplomatisch, aber jedenfalls. zu sagen, also sachlich zumindest, das ist nicht gut und überdenkt das nochmal.
Ja, ich finde, es ist ja auch nie ein Buch nur schlecht und nur gut. Also ich hatte eins gelesen von einer Kollegin, das fand ich weitestgehend super. Und es waren aber so ein paar Punkte drin, wo ich gedacht habe, das muss man ihr einfach mitteilen. Und da kam halt erstmal, habe ich ihr mein Lob geschickt und dann gesagt, und wenn es dich interessiert, das und das würde ich jetzt anders machen, war sie auch ganz froh. Genauso gibt es natürlich dann umgekehrt Fälle, wo du sagst, das ist irgendwie zu 90% scheiße. Und wenn, da würde ich halt aktiv nichts sagen, aber wenn der oder diejenige mich dann anspricht, dann würde ich halt irgendwie schon versuchen, die restlichen 10% wenigstens zu erwähnen, die ich so ganz okay fand.
Naja.
Also zumindest die sachlichen Dinge. Ich meine, es gibt ja auch einfach Dinge, die geschmacklich nicht sind. Ich sage auch ganz klar, wenn mir jemand mit dem Fantasy-Buch kommt über Elfen mit roten Strumpfhosen oder was auch immer, dann sage ich, sorry, das ist einfach nicht mein Metier, damit kann ich nichts an. Ich kann dir vielleicht erzählen, wie die Erzählstruktur, ob die Sinn macht und vielleicht auch, wenn ich das Buch vor mir sehe, ob die Seiten schön gesetzt sind oder ob das Cover einigermaßen gut ist, solche Sachen kann ich dir sagen. Also so sachlich fundierte Sachen. Aber ob das Buch mir gefällt oder nicht, kann ich nicht sagen, weil das ist einfach nicht mein Ding. Ne?
Ja. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, wenn ich mal so eine Frage in die Runde stellen darf. Klar.
Also nein, darfst du nicht.
Unbedingt.
Ich finde, es gibt ja so verschiedene Level. Also ein Buch kann ja gut oder schlecht sein, weil die Sprache schön oder schlecht ist oder weil halt die Handlung an sich langweilig ist oder weil zwar eigentlich alles passt, aber es kommen keine Emotionen rüber. Oder ich habe neulich ein Buch gelesen, das fand ich sprachlich echt gerade mal so okay, aber ich konnte da total drüber wegsehen, weil ich die Figuren so wahnsinnig liebenswert fand. Also welches Level findet ihr am wichtigsten?
Puh. Also am allertollsten finde ich es wirklich, wenn ich gar nicht darüber nachdenken muss mehr. Und das ist, ich schätze mal, es geht euch ähnlich, also weil wir uns ja alle beruflich oder zumindest nebenberuflich mit dem Schreiben beschäftigen und dann natürlich auch über Schreibtheorien oder sowas mal mehr oder weniger intensiv nachdenken, fällt es total schwer, völlig unbedarft an ein Buch ranzugehen und nur und ausschließlich zum reinen Vergnügen zu lesen. Beziehungsweise es gelingt mir oft, also so, ich fange dann immer damit an und komme dann bei den allermeisten Büchern früher oder später dann irgendwie an den Punkt, wo ich mir denke, naja, der Aspekt, den finde ich jetzt nicht so doll oder das ist ja gut gelöst und hin und her. Also so, dass ich eher so als Beobachter das Buch dann analysiere. Und deswegen am allertollsten finde ich Bücher, wo ich überhaupt nicht in die Verlegenheit komme, über diese ganzen Aspekte nachzudenken, sondern weil ich völlig geflasht von dem Gesamtpaket bin. Deswegen finde ich es ganz schwierig, da jetzt so einzelne Themenfelder rauszunehmen. Aber ja, also es fällt mir immer dann auf, wenn mir eben was nicht gefällt oder wenn mich was stört, dann fällt es mir leider ziemlich deutlich auf. Ja.
Ja, mir ist halt auch aufgefallen, also wir hatten das Thema auch schon, dass es mir, wie gesagt, ne, verkopft, in letzter Zeit sehr schwer fällt, noch so unbedacht. Was geht denn da gerade los?
Die Podcast-Polizei.
Ja, genau, aber die ist gerade noch vorbeigefahren. Wir dürfen also noch ein bisschen weitermachen. Entschuldige, Vera. Okay.
Nein, also dass es mir wirklich schwerfällt, Bücher noch so einfach so aus Spaß zu lesen. Ich gucke automatisch so ein bisschen drauf. So, und dann ist mir jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung, wo ich so überlegt habe, okay, welche Bücher hast du denn zuletzt wirklich mal durchlesen können? Ich habe mir auch festgestellt, wenn es ein Buch ist, was vom Thema, vom Sujet her etwas ist, was mich anspricht und wenn es dann dazu noch in einer Sprache geschrieben ist, die mir einfach liegt, dann geht das komischerweise. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich, gibt nicht viele Bücher, ne? Also das letzte Buch habe ich hier liegen, das habe ich vor 5 Monaten gelesen. Das heißt, mein wundervoller Antikladen im Schatten des Eiffelturms. Ist jetzt nichts, kein großes literarisches Werk, wie ihr vielleicht vermuten würdet. Aber es spielt in Paris, genau. Und es ist wirklich schön geschrieben und es ist nicht so eine simple Geschichte, wie man aus dem Titel vermuten würde. Natürlich kriegen sie sich am Ende, aber es ist trotzdem schön. Ich kann diese Szenen in Paris, ich kann genau sehen, wo die sind und es ist in einer Sprache geschrieben, die mich einfach nicht abschreckt, sondern ja, die mich mitnimmt. Also ich glaube, ist ein sehr subjektiver Punkt, ob ich ein Buch zu Ende lesen kann oder nicht.
Ja.
Das wollte ich damit gesagt haben.
Richtig, also mir geht das eigentlich auch ähnlich. Ich muss jetzt auch so gerade daran denken, ich habe ja früher mal relativ intensiv Tanzsport betrieben und da ging es mir dann plötzlich so, wenn ich irgendwo im Fernsehen oder wie auch immer irgendwo hingegangen bin und da wurde getanzt, dann konnte ich das gar nicht mehr genießen, weil ich nur, die Reihe steht nicht, Mensch, der hat ja einen Feuerhakenfuß und so in der Richtung, warum sind denn die nicht gleich geschminkt und so weiter. Ja, das war schade und deswegen habe ich auch befürchtet, dass mir das jetzt mit Büchern so geht. Es gibt ein paar, da ist es so, aber das sind dann eben die mich nicht richtig abholen. Ansonsten, wenn mich die Geschichte einfach mal mitnimmt, dann ist mir auch egal, dass da vielleicht irgendwie Kommafehler drin sind, die ich auch immer wieder mal mache oder dass vielleicht die Sprache sehr einfach ist oder so. Solange die Story für mich stimmig ist, ist alles check bei mir.
Ja, wobei, da muss ich gerade sagen, ne, ich habe ja vorhin von Heimat erzählt hier, der Buchpreisgewinner. Auf der ersten Seite ein dicker Rechtschreibfehler. Da habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Ne?
Ja, da ist keiner vor gefeit, offensichtlich.
Ja, aber auf der ersten Seite.
Ja. Da sind die Leute wahrscheinlich alle schon 20.000 Mal drüber gegangen und ganz zum Schluss wurde noch wieder die falsche Version des Buchblocks hochgeladen oder so.
Wahrscheinlich waren die Lektoren von der wörtlichen Rede genauso verwirrt. Die haben das gar nicht mehr begriffen.
Ja, oder so, genau. Oder es war eben ein Kunstgriffet, wie Tamara sagt, vielleicht war es einfach Absicht.
Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe es nur nicht verstanden.
Ja. Hast du wieder nicht kapiert.
Sagt mal, liebe Leute, wir haben ja jetzt genug Rant verbreitet irgendwie. Auch die Stunde haben wir natürlich wieder locker gerissen, deswegen kam ja die Polizei gerade eben schon vorbei. Aber wollen wir noch ein bisschen Liebe verbreiten und uns über Bücher, die wir besonders gut fanden, unterhalten? Wenigstens kurz so?
Ja. Oh. Ist eure Show. Wir machen, was immer ihr wollt.
Ja, Vera, dann erzähl doch mal, hast du irgendwie nur so ein quasi, naja, ach, dieses Wort Herzensbuch ist auch schon wieder sowas, wo man ja eigentlich schon fast irgendwie, weiß ich nicht, Gänsehaut kriegt, also ich zumindest, aber es gibt ja manche, die kann man nicht anders beschreiben.
Also es gibt Bücher, es gibt tatsächlich so zwei, drei Bücher, die ich tatsächlich auch öfter lese. Mhm. Das eine, hatte ich bei uns schon mal gesagt, heißt Girl von David Thomas. Ist schon auch schon älter, aus Ende der 90er, 94 rausgekommen. Mit dem, wie ich finde, genialsten ersten Satz der Literaturgeschichte.
Okay.
Es fängt nämlich an mit dem Satz, du hast meine Titten, du hast meine Titten.
Das ist was für mich.
Ja, und es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, Mitte 20 in London, der ins Krankenhaus geht, um sich vier Weisheitszähne ziehen zu lassen. Aber durch einen Streik im Krankenhaus kommt es zu einer Verwechslung und als er aufwacht, ist an ihm die Geschlechtsumwandlung durchgezogen worden. Und über ihm thront ein Transvestit mit verbundener Wange, der sagt, du hast meine Titten, du hast meine Titten.
Das ist geil.
Ich muss dazu sagen, wir haben ja vorhin, die Karin hat schon vorhin gesagt, so die Bücher, die auch ein bisschen die persönliche, es hat es bei aller Witzigkeit, das ist wirklich gerade am Anfang witzig, aber es wird ernster. Letztlich natürlich ist so ein bisschen die Frage, ne, mit Geschlechtern und Geschlechterrollen stellt und wie es geht. Und ich habe das 1995 gelesen, das war halt der Punkt, oder genau das Jahr meines Wechsels. Mhm. Und es war so ein bisschen meine Traumgeschichte, weil ich will jetzt nicht so sehr spoilern, aber in der Geschichte geht natürlich alles ziemlich gut aus. Der wird auch steinreich und sieht super gut aus und alles toll. Alles, was ich nicht habe. Und da konnte ich mich mal so reinträumen, ne? So.
Aha.
Und je länger ich auch selbst so die Geschichte und je öfter ich lese, desto trauriger wird das Ende für mich.
Okay. Ganz,
ne? So. Aber es ist so ein Buch, was ich wirklich alle drei, vier Jahre lese. Ich kann es schon mitspielen, aber ich lese es trotzdem. So. Und dann gibt es ein anderes Buch, das heißt Sommer in Sydney. Das hat mir vor 20 Jahren mal eine Buchhändlerin bei einer Veranstaltung empfohlen. Ist eine, ja, Komödie, kann man sagen. Spielt Mitte der 50er in Sydney, wie der Name schon sagt. Und damals war ja in den 50ern war ja Frauenbild und nur die Situation der Frauen noch eine andere als heute.
Mhm.
Und es sind halt vier Frauenfiguren in verschiedenen Ausgangssituationen. Ne? Die Ledige, die heiraten will, die Verheiratete, die unglücklich ist und so weiter. Und erzählt einfach, und die arbeiten alle vier in einem Kaufhaus in Sydney. Und es erzählt einfach so die Geschichte und dabei so diese Frauenrolle der damals. Das finde ich immer wieder, das habe ich auch schon mehrfach gelesen, immer wieder so markant, weil es mir nochmal so deutlich macht, was so in der Rolle der Frau sich verändert hat, welches Glück ich habe, in dieser Zeit zu leben und nicht 1950. Und was aber auch noch fehlt, was sich auch zum Teil immer noch nicht geändert hat. Obwohl es eigentlich letztlich schon ein mehr positives, also ich würde nicht sagen lustig, aber doch ein positives Buch ist, gibt es mir immer so denken. Also ich mag es.
Sehr schön. Tamara, deine Liebe, die du verbreiten möchtest?
Meine Liebe. Ja, also ich habe ein Buch gelesen, so vor 3 Jahren ungefähr. Das habe ich gelesen, während ich meinen ersten Roman geschrieben habe, weil also in meinem Buch, das ist im Moment total Thema bei mir, da geht es halt um einen jungen Mann, der sich in eine deutlich ältere Frau verliebt. Und das hast du nicht so wahnsinnig oft, hatte ich den Eindruck, in der Buchlandschaft. Deswegen habe ich gefühlt alle Bücher gelesen, die dieses Thema behandeln, weil ich totale Panik hatte, aus Versehen irgendwas nachzuschreiben, was jemand anderes schon gemacht hat. So, und eines dieser Bücher, die das Thema behandelt haben, war Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe von Gernot Gricsch. Das wurde auch verfilmt, kannst du aber überhaupt gar nicht vergleichen. Also der Film ist lustig, der ist irgendwie so in diesem typischen Lerner-Hausmann-Stil und ganz nett, aber hat nichts mit dem, also für mich nicht viel mit dem Buch zu tun. Und das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das so, das ist alles so ein bisschen, also er ist halt so ein junger, reicher Typ, der sich in eine ältere Dame verliebt, die halt nicht so gut gestellt ist. Die hat auch schon einen halbwüchsigen Sohn und seine Familie ist so völlig durcheinander. Also der Vater hat plötzlich eine Freundin von irgendwie 20, seine lesbische Schwester hat totales Durcheinander mit ihrer Freundin und es ist alles ein totales Chaos. Sein Mitbewohner versucht irgendwie über Kontaktanzeigen endlich eine Frau zu finden und es passiert halt so wahnsinnig viel drumherum. Das finde ich ganz schön, weil alle Figuren total schön gezeichnet sind. Man hat unheimlich oft was zu lachen, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie tiefgründig. Also ich habe mir das dann noch als Hörbuch geholt, weil ich es eigentlich noch mal lesen wollte, aber ich bin immer ein bisschen zu faul, ein Buch noch mal zu lesen. Deswegen hole ich mir dann gerne das Hörbuch. Da war ich aber ein bisschen enttäuscht, weil der Sprecher irgendwie, also es sind noch viele Szenen, die in Schottland spielen und der kriegt es überhaupt nicht gereiht, irgendwelche Ortsnamen richtig auszusprechen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ja, also zum Lesen, Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe, fand ich ganz, ganz bezaubernd.
Schön.
Okay.
Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Christian. Ich hatte jetzt auch gerade so einen Schwall, oder?
Nein, das ist wunderbar.
Du, wenn du für etwas, nennen wir es mal, brennst, dann ist das doch ganz normal.
Ja, Christian, willst du, dann brenne weiter.
Dann brenne ich mal weiter.
Brenn dein Feuerwerk ab.
Ja. Also ich wollte nur noch mal erinnern, ich hatte morgen was vor. Ja?
Okay. Alles gut. Ich werde es versuchen, kurz zu halten. Es gibt ja so viele Bücher, die ich immer wieder lesen könnte. Unter anderem eigentlich alles, was ich bisher von Andreas Eschbach gelesen habe. Also vom Jesus-Video über 1 Billion Dollar oder Ausgebrannt oder den Nobelpreis.
Das Ende von 1 Billion Dollar, Mann, ist doch auch so ein typisches Beispiel eines blöden Endes.
Ja, es hat mir nicht gefallen, aber okay.
Diese Lösung ist doch, also nee, da war ich enttäuscht.
Ja, gut, kann man so sehen, da hast du recht. Es wäre schöner gewesen anders, aber ich hätte mir jetzt nichts ausdenken können, was besser, was überhaupt gepasst hätte.
Da müssen wir nicht.
Ja, richtig. Nee,
wir sind ja
recht.
Die Konsumenten, das muss der Autor.
Ja, also, hast du recht. Ne? Aber trotzdem finde ich Eschbach wirklich, ist ein guter, sagen wir mal. Ja,
das stimmt schon, ja.
Und ich habe mir aber mal gedacht, weil wir ja so sehr selten wirklich so Thriller-Horror-mäßig unterwegs sind, hole ich jetzt einfach mal Stephen King aus der Schublade und habe jetzt zwei Bücher, die ich also absolut super Hammer finde von ihm und zwar, weil die auch mit so wenig auskommen. Und zwar ist das einmal Sie oder im Original Misery, was im Prinzip, das ist ein Kammerspiel, da wollten wir ja auch mal drüber reden, mal Karin. Also das handelt im Prinzip eigentlich, es handelt eigentlich nur von den, deswegen mache ich es jetzt mal fix. Es handelt im Prinzip eigentlich von zwei Personen, nämlich von einem Autor, einem sehr erfolgreichen Autor. Genau. Naja, nur für den Fall, dass ihr Tamara und Karin das nicht gelesen haben solltet. Also ein Autor, der sehr erfolgreich ist, auch mit einer ganz bestimmten Serie um eine Frau namens Misery. Und der hat jetzt nur mal beschlossen, ist gut und hat die sterben lassen und hat sich jetzt einer anderen Sache gewidmet und ist jetzt gerade fertig mit diesem Manuskript, feiert so ein bisschen mit sich selbst und fährt dann irgendwie nach Hause und hat auf diesem Weg nach Hause einen Unfall und wacht wieder auf, aber nicht etwa im Krankenhaus, sondern in einem Privathaus, weil er ist nun ausgerechnet von jemandem, die sich als dein größter Fan bezeichnet. Und die ist nun auch noch Krankenschwester und sagt irgendwie, ja, und alles schwierig gewesen und deswegen musst du jetzt erstmal hier und der, ja, wir, ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten, die Leute ranzuholen, aber die Ambulanz kommt dann irgendwann mal. Naja, es kommt irgendwie dahin, dass sie immer mehr ihre Macht über ihn ausbaut und dieses psychologische Spiel zwischen diesen beiden Personen, wo du als, also du, man schlüpft ja als Leser quasi in die Person dieses Autors, der erst, weil er wirklich sich das Bein mehrfach gebrochen hat, halt sich nicht bewegen kann, großartig, dann durch ich weiß nicht, Schmerzmittel oder so, von denen sie ihn abhängig macht, quasi so die Fesseln hat, um dann irgendwann die psychologischen und irgendwann wirklich physischen Fesseln im Sinne von sie kettet ihn ans Bett. Das ist so Hammer, wie das da psychologisch zwischen diesen beiden Leuten abgeht. Hat mir zumindest so gefallen. Also ich sehe, das ist aus den 80er Jahren. Also damals habe ich gerne Stephen King gelesen, jetzt inzwischen lange nicht mehr, aber das Ding würde ich immer wieder lesen. Und was ich, das kam kurz danach, was ich eigentlich, also mindestens genauso gut finde, ist die Geschichte Das Spiel. Und das ist tatsächlich nur noch ein Einpersonenstück. Und das spielt quasi nur im Kopf mehr oder weniger einer Person. Also das ist ein Pärchen, was sich in ihrem Wochenendhaus dazu verabredet, mal ein bisschen was anderes Sexuelles irgendwie zu spielen, wo es dann unter anderem darum geht, sich fesseln zu lassen. Nun wird die Frau von dem Mann ans Bett gefesselt und er macht dann leider von seinem Ableben Gebrauch.
Oh.
Jo, und denn bist du die ganze Zeit im Prinzip nur im Kopf dieser Frau und sie versucht dann irgendwie natürlich erst wegzukommen und also da gibt's alle möglichen Sachen bis dahin, dass sie eben dann anfängt zu halluzinieren und also wirklich, das ist psychologisch so heftig, du brauchst, also deswegen finde ich diese beiden Dinger so gut, du brauchst als Horror-Autor einfach mal kein Splatter und irgendwelche wirklich fantastischen Elemente. Es reicht einfach zu wissen, so nach dem Motto, an welchen Schrauben im Hirn oder in der Psyche eines Menschen kann ich denn noch drehen. Und deswegen finde ich, also diese Dinger, die sind für mich echt aller Ehren wert. So.
Cool.
Mehr sage ich nicht.
Wow. Ja, dann sind wir eigentlich durch, oder? Nein, ich muss ja noch mal Liebe verteilen. Ja, ich mach's ganz kurz. Es gibt so viele tolle Bücher, die ich nennen könnte, aber ich nenne das Buch, das ich schon ganz oft erwähnt habe. Das ist nach wie vor für mich die absolut perfekte romantische Komödie, die jemals geschrieben wurde und die mich als junger Teenager schon dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, irgendwie mal Romane zu schreiben. Und das ist Die Zürcher Verlobung von Barbara Noack. Wurde auch zauberhaft verfilmt, aber die Romanvorlage ist noch viel, viel besser und da ist, es ist aus den 50er Jahren, 1950er Jahren wirklich uralt, aber es ist grandios, es ist, da ist alles drin, auch alle Klischees, die heute noch gerne verarbeitet werden, aber auf eine derart charmante und grandiose, künstlerisch wertvolle, witzige Art und Weise, dass ich dieses Buch über viele Jahre immer dann gelesen habe, wenn ich irgendwie krank war oder frustriert war oder sowas, weil es ist ein ganz kurzes Büchlein, nur so 200 Seiten lang. Und wenn ich das irgendwie durchgelesen hatte, ist mir immer besser gegangen. Ich dachte, die Welt ist doch nicht so schlecht. Also das ist für mich die perfekte romantische Komödie.
Ach ja, ich habe immer den Film mit Lieselotte Pulver vor Augen, ja, aber ich wusste gar nicht, dass es da ein Buch gibt.
Ja, das genau, Buch ist genau, noch die Klassiker. Viel besser. Das Buch ist noch so viel netter, aber der Film ist auch sehr schön, aber das Buch ist noch viel netter.
Aha, schön.
Ja.
Ja, das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, oder?
Ich glaube auch.
Irgendwelche letzten Worte noch?
Liebe Tamara, ja, ich meine, ich wollte gerade. liebe Vera, liebe Tamara, schön, dass ihr bei uns wart im literarischen Salon. Wir haben gar nicht angestoßen, fällt mir bei der Gelegenheit drauf an, aber das machen wir jetzt noch nach dem Abspann. Und ja, es war ganz groß, dass ihr, grandios, dass ihr da wart. Vielen
ja.
Dank.
Ja, so ganz
ihr
toll, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Und ja, gerne wieder, also.
Ich denke auch, das
wir
könnte
sind auch,
man.
Wir sind auch schwer loszuwerden, muss man auch sagen.
Naja, das stimmt, wir haben schon wieder Überstunden gemacht hier.
Aber solange die Überstunden Spaß machen, ist alles gut.
Genau. Ich muss gestehen, ich finde schon gut, dass Christian so lange reden kann, weil während er geredet hat, konnte ich mal eben auf Toilette gehen. Das war total praktisch.
Ja, das sollte ich demnächst auch mal einführen. Ja. Ne? Also.
Jetzt, wo du weißt, wo der Mute-Knopf ist, ne, kannst du das genau machen.
Toll, und ich hab so den hier nicht.
Sensationell. Ja, wunderbar. Dann noch, Christian, du. Mach ja, du das letzte Wort.
Wie immer, so nach dem Motto. Ja, also liebe HörerInnen, es hat uns viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch macht es genauso viel Spaß, wenn ihr das dann hört. Bleibt uns gewogen, gebt uns vielleicht das ein oder andere Däumchen und vergesst nicht, die zwei von der Talkstelle ebenfalls anzuklicken. Bei Spotify und in allen möglichen anderen Portalen hörbar. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Schulden einlösen, indem ich mir die ganzen mir noch fehlenden Episoden anhöre. Ja, und ansonsten ja, viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja, danke euch. Bis dann. Ciao.
Ciao.